das andere steht auch da. Wie den Staub der Erde, so dass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Und jetzt, mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und seiner Breite. Und Gott hat unsere Erde, wir können lesen, und durchziehe die Erde nach Längen und Breitegraden. Das habe ich dir und deinem Samen übergeben auf ewig. Geht nicht mehr lange, dann ist es soweit. Dann herrscht Christus in Jerusalem mit den 12 Aposteln. Wir haben gesehen, dass dann noch irdische Herrlichkeit, das tausendjährige Reich, vergängliche Herrlichkeit, das tausendjährige Reich ist wiederum, so herrlich es ist, nur das vergängliche Modell für die Zustände auf der neuen Erde und in den neuen Himmel, wo dann alles in Herrlichkeit bleibt und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit das Wachstum Gottes wachsen wird. Wann hört das auf?
Überhaupt.
Ja, überhaupt nicht. Da beginnt dann wirklich die unendliche Herrlichkeit, die Gott selbst längst besitzt, seine Schöpfung aber erst von dem Zeitpunkt an, da Gott neue Himmel und neue Erde geschaffen hat. Aber hier vorerst einmal, mache dich auf und siehe, durchwandle das Land oder die Erde nach seiner oder ihrer Länge und ihrer Breite. Denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind, und er baute da selbst dem Herrn einen Altar. Ein anderes Wort Gottes an Abraham heißt, oder an Mose, glaube ich schon, ja. Wenn ihr immer noch heilstarrig bleibt, widerspenstig, hartnäckig und so weiter, dann werde ich euch zerstreuen unter alle Nationen. Ich werde mich eurer aber wieder erinnern und erbarmen und werde euch aus allen Nationen, unter die ich euch zerstreut habe, wieder zurückführen in euer Land. Ist unser Gott treu? Lässt er sich aber Zeit? Aha. Aber für ihn sind ja 1000 Jahre nur wie lang? Also, ein paar Tage lässt er sich Zeit. Ne? Ja. Und wir dürfen und sollen ja so langsam in jeder Hinsicht mit Maßstäben Gottes rechnen. Ne? In Bezug auf Dimensionen im Weltall, in Bezug auf Zeiteinheiten. Auch da dürfen wir zur Ruhe kommen dann. Und dann haben wir dann Zeit, wo niemand mehr Zeit hat. Nein, wir haben nicht nur Zeit, sondern wir haben schon die Ewigkeit, die Unendlichkeit. Haben wir dann Zeit? Dann haben wir keine Zeit mehr. Auf göttliche Art dann. Geht uns dann gar nicht mehr an. Nun heißt es an einer Stelle sehr fein. Israel wird ja als Same Abrahams bezeichnet, vorerst nach dem Fleisch. Nicht parallel zu dem Wort, ich werde euch zerstreuen unter alle Nationen, heißt es, ich werde euch säen unter alle Nationen. Sämann. Also die Unzahl von, nicht nur Juden, bitte, sondern von Söhnen Israels. Juda ist ja nur einer der 12 Stämme. Alle 12 Stämme sind zerstreut unter alle Nationen. Und jetzt ist alle 12 Stämme hat Gott gesät unter alle Nationen. Ja, warum sät denn der Sämann? Um die armen Sämlein jämmerlich umkommen zu lassen, verwesen zu lassen in der Erde. Ja doch, die Sämlein selbst schon. Aber in den sterbenden Sämlein ist da schon ein neuer Lebenskeim drin. Ne? Und indem das Sämlein selbst verfault und aufgelöst wird, wächst der verborgene Keim, schlägt Wurzeln nach unten und Keime nach oben. So, bitte. Also ist Hoffnung für ganz Israel. Als Staub der Erde, ne, so, und jetzt gesät unter alle Nationen. So einfache Aussprüche unseres Gottes, eben im Verborgenen durch den Heiligen Geist, befrachtet, geladen, überladen mit Segnungen und verborgenen Herrlichkeiten Gottes. Orientierung. Und nun blicken wir hierher. Ich frage noch einmal, verstehen mich alle, wenn ich jetzt auch so spreche?
Ein bisschen höher, wenn ich auch so.
Das geht nicht. Da muss ich nicht was laut besprechen, geht so.
Ja.
Nein, also. Hier die Weltkarte. Jerusalem. Wir merken schon von Weitem, gar nicht schlecht, fast als nicht nur Mittelpunkt, sondern fast als Schwerpunkt in Bezug auf die Erdteile. Jetzt haben wir vor uns hier Indien, Äthiopien, Spanien und den äußersten Norden. Ich habe diesen Baupunkt etwas markiert. Ich setze einen Zirkel, eine Zirkelspitze in Jerusalem ein und halte mich nun an die äußersten geografischen Grenzen der Schrift in Bezug auf den alten Erdkreis. Ahasveros, Buch Esther. Der Großkönig Ahasveros herrschte von Indien bis Äthiopien. Die Tarsisflotte des Salomo fuhr bis Tarsis in Spanien. Und die Schrift spricht immer wieder von links oder Mitternacht vom äußersten Norden. So. Genau einen geometrischen Kreis, Mittelpunkt Jerusalem. Alter Erdkreis. Eine Weltkarte in eine Ebene projiziert, wie hier, in Wirklichkeit wie eine Kugeloberfläche. Da sind die Distanzen verzerrt. Das ist nicht anders möglich. Aber wir merken hier schon von Weitem, wenn ich eine Diagonale von Südamerika über Jerusalem verwende, komme ich genau in der Gegend Kamtschatka an. Wenn ich die Diagonale von Jerusalem, von Alaska sozusagen, über Jerusalem, jetzt wissen wir, wissenschaftlich wird das uns präsentiert, dass eines Tages ganz vorn, das heißt, eines Tages Zeit, ganz vorn, in der Vorzeit, früher heißt das, haben wir jetzt gelernt gestern, vorn ist gleichzeitig das, was am Anfang war, ganz vorn, als Gott begann, die Schöpfung zu schaffen. Da war die ganze Erde, die Gesamtheit des Trockenen, eine Einheit, nicht zerrissen in Erdteile. Wir sehen das schon weiter, das da war einmal hier, anschließend. Wird etwas passen? Wie ein Pelzenstück, nicht? Das zusammen sehr schwierig. Und das da passte daran, und das war einfach alles beisammen, und das war hier drin, und so weiter, Jerusalem, in der Mitte. So. Geologisch hören wir, dass die Gesteine und alle Gegebenheiten genau an das heranpassen. Na, wieso kommt das jetzt mal eines Tages so weit voneinander weg? Wer hat da gestoßen?
Die Sintflut.
Die Sintflut war Ursache dazu. Die Sintflut, ja, wir haben ja vielleicht auch noch ein paar Worte hören, schade, sind gar nicht. Die war nach dem biblischen Bericht eben global. Und die höchsten Berggipfel unserer Erde standen so und so weit unter Wasser. Das heißt, auf der normalen Erdoberfläche lastete ein Druck von fast 1000 Atmosphären. Schon bei 200 Atmosphären verwandeln sich Elemente und Atome in ganz andere Gegebenheiten und Naturgesetze und so weiter. Da ist eine unheimliche globale Katastrophe von Gott durchgeführt worden. Jetzt sage ich nur mit einem Satz. Ein Jahr dauerte die Katastrophe. Ja, woher kamen die Wasser? Das muss ich auch noch schnell sagen. Woher kamen die Wasser? Drei Gottesreserven wurden in Gang gesetzt. Erstens, alle Quellen der großen Tiefe, sämtliche Grundwasser brachen zuerst mal hervor. Was da unten dann alles rumort hat, nicht? Als Voraussetzung. Zweitens, jetzt kommt das Wichtigste, die Schleusen des Kosmos öffneten sich. Gibt es da oben auch Wasserstoff? Auch Sauerstoff? Oho. Und um was für Ströme? Habe kürzlich gelesen, eigenartig, dass im ganzen Weltall immer neue Wasserstoffströme daher fließen. So. Und nun? Also, alle Quellen der großen Tiefe, alle Grundwasser herauf, Oberfläche, die Schleusen der Himmel öffnen sich, stürzt auf die Erde und erst drittens regnete es noch. Also das bisschen Wasser, das in unseren Wolken hängt, kam auch noch dazu, aber das war sicher das Geringste. Und diese drei Wasserreserven, die nun Gott zusammenfügte, reichten, dass unser ganzer Globus vollkommen unter Wasser war. Was das für Einzelkatastrophen gab. Denken wir nur mal, wenn bei uns in der Schweiz eine oder bei in Deutschland irgendwo eine Staumauer einstürzt, nicht, was das ganze entsprechende Tal, was das, da werden die Seitenwände des Tales unterspült, Erdrutsche und. Also wir können uns gar nicht vorstellen, dass eine Wort jetzt, von dem ich völlig überzeugt bin und wovon wir schon wissenschaftliche Bestätigungen haben heute, zum Glück, ich habe immer darauf gewartet, nämlich, dass unsere gegenwärtigen geologischen Gegebenheiten auf unserem ganzen Erdenrund nicht während Jahrmilliarden sich langsam entwickelt oder gebildet haben, sondern während dem einen Jahr dieser globalen Flutkatastrophe geworden sind. Sagt einer richtigen Wissenschaftler, unsere geologischen Verhältnisse können unmöglich, jetzt denkt man ein bisschen nach, unmöglich Produkt einer langsamen Entwicklung sein, sondern nur Produkt einer riesen globalen Katastrophe. Aber diese lehnt die Wissenschaft grundsätzlich ab, habe ich schriftlich. Ja, wenn das richtig wäre, ne, dann ist die ganze Entwicklungstheorie was? Ja, begraben. Ne? Also darf das nicht wahr sein. Ne? Ja. So haben wir hier Beweis. Aha. Flugkatastrophe ist ja nur Voraussetzung für eine weitere Beantwortung oder Einsicht. Wie kamen diese, wie wurde nun diese Einheit einer Erd, eines einzigen Erdteils zerrissen in die Weite und auf die Art? Dass bei dieser globalen Flutkatastrophe, ich will es mal primitiv sagen, unsere ganze Erdkruste maximal eingeweicht worden ist, ist in was für Tiefen. Ne? So. erschüttert worden ist. Und tatsächlich lesen wir dann, ungefähr 300 Jahre nach der Flutkatastrophe, da ist ein Name, Perez, erscheint im Geschlechtsregister Jesu Christi. Und jetzt heißt es dort, in seinen Tagen wurde die Erde, also bitte nur das Trockene, zerrissen. Ah. Das ist dann als Folge dieser globalen Flutkatastrophe, hat sich das dann durch die Ordnungen, Verfügungen Gottes natürlich entsprechend geteilt, zerrissen. So. Lassen wir das und gehen jetzt über zu diesem Globalplanschema. Wir haben wieder Norden, links, Osten, vorn, Westen, hinten, Süden, wie auf jeder geografischen Karte. Mitte, Jerusalem. Stimmt's? Effektiv. Dürfte genügen. Jerusalem. Dann haben wir nach vorn im Osten zwei gewaltige Weltreiche. Das babylonische Weltreich und dann das Weltreich der Meder und Perser. Östlich von Israel. Israel, also östlich zuerst. Nach dem Weltreich der Meder und Perser kommt das erste Weltreich in Sicht, das westlich von Jerusalem liegt, das griechische Weltreich, Alexander der Große. Das griechische Weltreich wird abgelöst durch das römische Weltreich. Und jetzt beachten wir eine einfache geografische Gegebenheit, Tatsache, weltgeschichtlicher Verlauf, geografisch einmal näher angesehen. Jetzt auch orientierungsmäßig, in welcher Richtung diese Weltreiche sich ablösen. Ich habe schon Nachdruck darauf gelegt, zwei Weltreiche östlich von Israel und zwei Weltreiche westlich von Israel. Jetzt haben wir also Morgenland vor uns und Abendland. Und da können wir schon merken, eigenartig, also in dieser Hinsicht, liegt ohne Zweifel eine weltpolitische, welt- und heilsgeschichtliche Symmetrieachse vor in Jerusalem und Israel. Bitte? Dürfen wir so sagen? Jawohl, nichts zu machen. Ob wir so sagen oder nicht. Ist so. Jetzt. Babel herrschte bis Indien, Nebukadnezar, wird abgelöst vom Weltreich der Meder und Perser, und das Weltreich der Meder und Perser reichte schon bis und mit Kleinasien und hatte schon in Griechenland, in Mazedonien einzelne Stützpunkte, Städte. Das hat alles jetzt Bedeutung von göttlichen Modellvorführungen, Dinge, die waren, Dinge, die geschehen sind. Und soweit unsere Bibel als Gotteswort diese Dinge, die einmal waren, es war einmal eine Stadt Babel. So. Geschah dort etwas? Ersten Babel. Turm. So. Gab es dann noch einmal einen Babel? Ja, Jahrhunderte später, Nebukadnezar. So. Es war einmal ein erstes Babel, gebaut durch einen Hamiten. Ja, Jahrhunderte später, Nebukadnezar. Es war einmal ein erstes Babel, gebaut durch einen Hamiten namens Nimrod. Turmbau. Ist Gott durch mit Engel dazwischen gefahren. Das war aber der Anfang seiner Macht. wessen Macht? Satans. Dann kommt ein zweites Babel. Ist das nicht die große Babel, die ich gebaut habe? Nebukadnezar. Der hat einen Traum, dort haben sie mit technischer Baukunst sich in die Himmel hinauf Schrauben bauen wollen, nicht? Es heißt zum Glück im Hebräischen nicht, lasst uns einen Turm bauen, dessen Spitze in den Himmel ist, sondern lasst uns einen Turm bauen, dessen Haupt in den Himmel ist. Ist unser Haupt auch in den Himmel? Ja. Wie heißt unser Haupt? Wie heißt aber das Haupt des Kosmos, der Welt? Satan. Ist der auch in den Himmel?
Jawohl.
Aha. Hat die Schrift richtig gesehen? Und das war der Anfang seiner Macht. Was? Von der Erde in Gottwidrigkeit sich in den Himmel hinauf zu konstruieren. Erstes Babel. Zweites Babel hatte dieser Erbauer einen Traum, der sah genau das, was die Welt sagt. Gott hat dafür gesorgt, dass kein Baum in den Himmel wächst. Ne? Der hat einen Traum, prophetisch, der sieht einen Baum und der wächst und wächst. Wohin? In die Himmel, dass alle Vögel des Himmels, was bedeuten die? Was sagt Jesus? Das sind die Geistwesen da in den Welträumen. Alle Vögel des Himmels wohnen da drin und haben Nahrung und alle Tiere der Erde, die Weltreiche auf dieser Welt, alles hat da alles. Bei dem Baum, der bis in die Himmel wächst. Ja, worin besteht der Unterschied zwischen einem Bau, B-A-U, und zwischen einem Bau, kein großer, nicht? Das erste ist Technik und das zweite ist Biologie, Wachstum. Was ist mehr? Jetzt steht geschrieben, solches tut Gott zweimal, ist schon geschehen. Ne? Modellvorführung Gottes, für welches Babel? Das dritte, das jetzt dann kommt, wird wieder am gleichen Ort liegen wie die beiden ersten. Ist dann das irdische Hauptquartier des Satans im Antichristen. Und was wird dort geschehen, der Fall sein? Technik in maximaler Höchstentwicklung, Biologie, Elektronik, Atomkräfte und wie die Ungeheuerlichkeiten alle heißen mögen. Ein Punkt sind noch die elektronischen Ungeheuer da in den Banken überall. Ah ja, Computer. Ein Standbild wird erstellt, maximal konstruiert, biologisch, elektronisch, Computer, atomar, alles. Und wenn das Bild dasteht, ist es dem Sohne des Verderbens gegeben, nicht nur dem Menschenbild oben einzuhauchen, sondern Pneuma, Geist. Und jetzt beginnt das Bild zu leben. Und von dem Moment an, wo das Bild des Tieres belebt ist, geschieht auf dem ganzen Erdenrund und im nächsten Weltall um die Erde nichts, nur noch das, was das Bild genehmigt oder verweigert. Und beim ersten Babel hat Gott schon gesagt, das war nur der Anfang seiner Macht. Wenn es soweit ist, das Letzte erscheint, dann wird ihnen einer gottlos gewordenen Menschheit, jetzt kommt, nichts verwehrt werden, auszuführen, was sie zu erfinden in der Lage sind. Was liegen heute schon für alles Projekte vor? Punkto. Gen Himmel fahren? Wahnsinnige Projekte. Nicht? Vor 50 Jahren haben wir noch so gemacht. Nicht? Mondlandung. Nicht? Und so weiter, und so weiter. Unsere alte Bibel aber weiß alle diese schon seit Jahrtausenden. Nur hat es niemand verstanden. Ich war auch nicht Zeit dafür, es zu verstehen. Ist es aber heute fein, in der Bibel diese Dinge zu sehen und verstehen zu können, um gar nicht mehr erschrecken zu müssen, wenn die Herren Wissenschaftler, die da Handlanger Steigbügeldienste tun, für wen? Für Satan, eine gottlose Menschheit. Wenn die wüssten, was ihnen noch gegeben sein wird, zu tun, auszuführen, da würden 90% sagen, aber bitte dann ohne mich. Aber bitte dann ohne mich. Das sind alles Dinge, die wir nirgends finden zu unserer Vororientierung als nur wo? Nur in der Bibel. Und zwar gerade im Alten Testament. Nicht? Ausgerechnet. Und das alles wem vorerst anvertraut? Dem Haus Israel. Ne? Ja, nicht den schönen nordischen Edelmenschen oder was es da sonst noch gibt auf dem Erdenrum, nicht? Ja, dem Häuslein Israel anvertraut. Und wir sind mal jetzt da als Nutznießer. Ne? Dieser Gottes Offenbarungen, die vorerst nur dem Haus Israel übergeben worden sind, also vergessen wir das nicht. Jetzt, das haben wir schon gesehen und wahrnehmen können, ob der Ausspruch, den Gott in seiner Weisheit dem Salomo anvertraut hat, wenn Salomo schreiben kann, das, was war, ist das, was sein wird, wann? Am Ende der Tage, am Ende unserer 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, vom Fall Adams an, das, was war, nebeneinander geografisch, nacheinander, zeitlich, ist das, was gleichzeitig sein wird, global und universal sein wird, am Ende der Tage. Das, was war, ist das, was sein wird, und das, was geschehen ist, ist das, was geschehen wird. Es war ein erstes Tag, es war ein zweites Tag. Es geschah da ein Turmbau und da ein Traum von einem Baum. Aber Modelle sind ja verglichen mit der Sache selbst. Wie viel wert? Papierkorb. Ne? Ich spreche jetzt als Architekt. Ne? Wenn einer meiner Auftraggeber meine Pläne nicht versteht, von seiner Prachtsvilla, nicht, die ich ihm bauen soll, dann mache ich ihm ein Modell. Das muss billig sein. Pappdeckel. Modell. Jetzt steht das Modell da, er mir gegenüber, hat seine helle Frau, der, ach so, guckt von allen Seiten an, großartig. Und ich sage, sehen Sie, das ist jetzt Ihre Villa. Stimmt's? Ja und nein, nicht? Das ist nur das Modell seiner Villa, das ist nicht seine Villa, in die er einziehen kann. Ne? Es handelt sich bei einer Modellvorführung als Hilfsmittel für den, der das ihn sehr interessierende Zukünftige noch nicht sehen und verstehen kann. Stimmt. Gibt es für uns Gläubige auch zukünftige Dinge, die wir nicht sehen und verstehen können? Neues Jerusalem und neuer Himmel und neue Erde. Aber was hat Gott uns gegeben? Modelle. Es seien Menschen, es seien Tiere, es seien Pflanzen, es seien Himmel und Erde und weiß was alles. Ne? Modelle. Also, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo mein Auftraggeber einziehen kann. Zieht er jetzt ins Modell ein? Blöd, ne? Aber bitte, das machen wir heutigen Ausleger der Bibel am laufenden Band. Ne? Ich will nur schnell eines hineinwerfen. Steinigt mich deshalb nicht. Ne? Wir meinen, wir hören und ich höre immer wieder, in Europa müsse der 10-Staaten-Bund, wie einmal war, im Römischen Reich wiederhergestellt werden. Das war ja nur ein Modell. Die Ausleger ziehen im Modell ein. Das war nur ein Modell für die Situation auf dem ganzen Erdenrund. Es ist alles global und gleichzeitig. Ich brauche mich hier nicht mehr zu erweitern. Es ist besser, wir fahren hier weiter. Babel im Osten, weiter westlich Persien bis Türkei. Beide im Osten. Persien wird abgelöst von Griechenland. Erste westlich von Israel. Ist Rom noch westlicher als Griechenland, das Weltreich? Ah. Also, die Reihenfolge und die Ablösung dieser Weltreiche von Osten nach Westen ist genau in dieser Reihenfolge, in dieser Richtung nach Abendland, Richtung Untergang, Richtung hinten. Ne? Hat sich immer erweitert, ergänzt oder abgelöst, besser. So. Jetzt ist aber Rom, jetzt ist das da hier, aber der alte Erdkreis, den wir da gesehen haben. Und der alte Erdkreis ist nur wieder das Modell, alles was da geschehen ist, für das, was jetzt global, universal, aber nicht mehr nacheinander, sondern gleichzeitig und nicht geografisch nebeneinander, sondern global, gleichzeitig mit ungeheuren Entwicklungspotenzial, maximal, wie es nicht uns, wie wir es uns noch nicht vorstellen können, wird das vorhanden sein. Aber, dass die Dinge jetzt wie eine Lawine uns langsam zu erdrücken drohen, soweit wir nicht göttliche Orientierung haben. Nun, kennen wir, ich kenne es auch noch nicht ganz, was da drin liegt, das gewaltige Standbild, wie es im zweiten Kapitel des Propheten Daniel vor uns vorgeführt wird. Also eine Menschengestalt von Haupt bis zu den Füßen und Zehen. Ein Standbild, liegt das am Boden oder steht es? So. Das Standbild steht, ja. Aber das, was Gabriel, der Bote Gottes, dem Daniel als erste Erklärung, Auslegung darlegt, ist nicht die Beschreibung eines stehenden Riesenstandbildes, sondern was? Na ja, ihr müsst jetzt nicht gerade aus der Schule plaudern. Ja. Also, ich stehe hier. Dort steht die Sonne, angenommen im Freien jetzt. Strahlende Sonne. Standbild steht. Kopf oben, Füße auf der Erde. Aber was ist noch von mir vorhanden? Horizontal auf der Erde liegt mein Schatten. Stimmt. Und die Schrift sagt, alles auf der Erde nur ein Schatten der wirklichen göttlichen Dinge. So. Ist die Reihenfolge der Körperteile auf meinem Schatten genau die gleiche wie an meinem Standbild, an meinem Körper? Was? Wer schüttelt denn jetzt den Kopf? Der Unterschied ist so, der Körper steht, und der Schatten liegt horizontal, ne? Der Körper senkrecht, wenn es in Ordnung ist. Noch einmal, ist die Reihenfolge der Körperteile von Haupt zu den Füßen die gleiche? Ja. Aha, jetzt aber, natürlich. Nur ist der Schatten meines Hauptes von mir am weitesten entfernt, stimmt. Was bei mir jetzt abwärts geht, geht beim Schatten, kommt immer näher an mich heran. Und wo ist der gemeinsame Berührungspunkt? Bei den Füßen und Zehen. Aha, jetzt haben wir etwas, ich sage mal, den Schattenlehre oder Biologie oder weiß was getrieben. Jetzt sagt tatsächlich Gabriel dem Daniel, dem Nebukadnezar im Traum, erklärt Daniel, ne? Jetzt dem Nebukadnezar. Achtung. Er sagt ihm vorerst, du, o König, Nebukadnezar, dir hat der Gott der Himmel gezeigt, so das Standbild, was am Ende der Tage geschehen wird. Was? Und jetzt beginnt er zu erklären, du, Nebukadnezar, König von Babel, Weltreich, du bist das Haupt von Gold. Hat Nebukadnezar am Ende der Tage gelebt? Aha. Das nach dir kommende Weltreich der Meder und Perser sind Brust und Arme. Haupt, dann kommen Brust und Arme. Dass das Perserreich ablösende griechische Weltreich Bauch und Lenden. Und das römische Weltreich Schenkel, Füße, Zehen. Also, vor Gott ist die gesamte welt- und heilsgeschichtliche Ablösung der bisherigen Weltreiche, mal bis Rom, was? Nicht irgendetwas, sondern ein menschlicher Organismus. Ist von Haupt bis zu den Zehen ein menschlicher Organismus vorhanden? Bitte. Stimmt es? Haben Sie sich so abgelöst? Von Osten nach Westen, bitte. Und die Schrift sagt Haupt, Füße und Zehen. Und alle übrigen Körperteile, wie sie von oben runter bis auf die Erde kommen, und beim Schatten die gleiche Reihenfolge. Ich möchte so im Osten, Nebukadnezar, das Haupt, wäre dann hier. Das nun. Ich will mal hier gerade weiterfahren. Das hier ist der alte Erdkreisler. Hier ist verlängert bis USA. Und hier ist verlängert bis Japan. Rom, römisches Weltreich, und dann kommt der Papst in Rom, und dann entstand, ja, ich staune immer wieder, dass ich das heute noch weiß, was ich, mit was ich in der Weltgeschichte der Schule geplagt worden bin, entstand hier das heilige römische Reich, deutscher Nation. Was ist jetzt passiert? Das römische Reich hatte ja sogar was? Sich einverleibt. Nicht nur eine römische Provinz, ja, in diesem Gebiet ums Mittelmeer, sondern schon jenseits vom Kanal Britannia. War schon eine römische Provinz als eine Insel im äußersten Westen. So. Nebukadnezar bis hier. Und jetzt Rom im alten Erdkreis schon bis hier. Schon ein erster Hinweis, jetzt geht es weiter nach Westen, aber über die Wasser. Stimmt. Bis wieder Trockenes kommt. Und die Wasser bedeuten was? Nationen. Und Land bedeutet Fruchtboden der Verheißung, Israel. Land, Land, Land. Höre das Wort des Herrn. Wer ist da angeredet? Israel zieht aus Ägypten aus. Sie kommen an ein Wasser. Rotes Meer. Was geschieht? Israel als Volk, Land, trockenes, Boden der Verheißung, darf keine große Zehe in den Wasser tauchen. Das lesen wir. Sie mussten, durften trockenen Fußes durch das Meer ziehen. 40 Jahre später kommen sie wieder an den Wasser. Jordan, was geschieht jetzt? Wieder Staumauer. Trockenen Fußes zieht Israel ein in das Land auf dem Boden der Verheißung. Und die Meere sind die Nationen. Jetzt Achtung. In dieser Zeit, Rom, wird Israel zerstreut unter alle Nationen. Unter alle Nationen. Und jetzt während dieser Zeit, Heiliges Römisches Reich, deutscher Nation, geht die Ordnung Gottes über das Meer. Jetzt kommt die Gemeinde aus den Nationen, 2000 Jahre lang, stimmt's? Und natürlich auch viele Erstlingssöhne aus Israel dabei sind, aber in der Hauptsache Nationenleute. Jetzt tritt das in sich. Kolumbus, die Taube. War die Zeit so weit, dass der Kontakt hergestellt wurde. Jetzt kommt aber das Gewaltige. Ich wurde auch belehrt, Rom, zwei Schenkel jetzt, das ist ausgelegt, wie ich belehrt wurde, das Weströmische Reich und das Oströmische Reich. Aber heute kann ich da nicht mehr mitmachen. Denn wir haben ganz klar die göttliche Orientierung, das ist ein Menschenleib. Haupt ganz im Osten und die Körperteile im Schatten auf der Erde verlagern sich ganz genau, organisch immer nach Westen. Also wenn das eine dann Westrom wäre, dann streckt wäre das der eine Schenkel so und Ostrom der andere Schenkel so. Das kann höchstens sich eine Ballettdöse auf der Theaterbühne leisten, nicht wahr? Aber solche Kunststücke macht der Geist Gottes nicht mit, nicht? In seinem prophetischen Wort? Nein. Noch einmal, Heiliges Römisches Reich, deutscher Nation. Was ist passiert? In dieser Zwischenzeit legt das Heilige Römische Reich, deutscher Nation, seine Ausleger so, dass die germanischen, angelsächsischen Völker und Sprachen sich verlagern nach Nordamerika und die romanischen Sprachen und Völker nach Südamerika. Stimmt? Sind jetzt die beiden Schenkel parallel verlängert? Genau in der Richtung. Also wo haben wir jetzt endlich Füße zu suchen? Ganz im Osten. Über dem Kopf? Auch nicht. Sondern nur in, also am äußersten westlichen Ende unseres Abendlandes. Das ist ja unser Thema. Und wann erfolgt die Endkatastrophe im Ablauf dieses Gesichtes vom Standbild? Wenn Füße und Zehen erreicht sind, in Erscheinung treten. Ist heute soweit? Oder geht es noch weiter westlich da? Was kommt denn da nachher? Genau was wir auf dem Bildchen haben. Die Gegenseite von Jerusalem auf dem Globus, stiller, großer Ozean. Und wenn der Augapfel entzündet oder krank ist, ist dann noch gefährlicher, den anzutasten. Aha. Noch gefährlicher.
Und alle, damit schließe ich jetzt heute Vormittag mal die Übersicht, alle die Weltreiche von Osten nach Westen, die lagen auf unserer Erde nicht in der südlichen Halbkugel, sondern nur in einem gemäßigten Klima auf der Nordhalbkugel. Stimmt? Wo auch Jerusalem liegt. Das ist die gefährliche Zone. Und was das Standbild betrifft, da Richtung Asien und Japan, ist das meistens das Standbild, wenn schon so ungefähr so dargezeichnet. Ne? Jetzt am Ende der Tage ist es so. Das sind die ausgestreckten Arme und Hände. War es nicht eigenartig, dass am gegen Ende vom Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal eine Kriegsführung vollzogen wurde, ausgerechnet über den Pazifik hinüber, ne? Zwischen Japan im äußersten Osten und den USA im äußersten Westen. Eigenartig. Noch nie da gewesen. Alles heute überragende, überwältigende Tatsachen, die uns nicht nur ermahnen, sondern überführen, und ich muss für mich sagen, erschreckend, überwältigend überführen, dass wir heute in den letzten Jahrzehnten, nicht nur dieses Zeitalters, sondern der ganzen Menschheitsgeschichte leben, vom Fall Adams an. So. 6000 Jahre lang, ich wiederhole das für viele, hat Gott in seiner Langmut den gefallenen Menschen den Acker pflügen lassen mit einem Jochrinder. 6000 Jahre lang. Mit Beginn unseres 20. Jahrhunderts ließ Gott diese friedliche, ruhige Kurve langsam ansteigen, erste Hälfte unseres 20. Jahrhunderts, und in der zweiten Hälfte unseres 20. Jahrhunderts, das nur noch zwei Jahrzehnte vor sich hat, fliegt die Sache senkrecht in den Weltraum hinauf. Stimmt? Leben wir in einer besonderen Zeit, wo alles wahnsinnig schnell, erschreckend und satanisch alles überwälzt. Da sind wir soweit. Und wie wunderbar, wenn es nicht so wäre, dann würde die Bibel nicht stimmen. Dann wäre sie nicht Gottes Wort. Wenn sie ein bisschen anders wäre, als sie wirklich ist. Und diese Dinge, Ungeheuerlichkeit, die Gott in die Hände einer gottlosen Menschheit hat legen lassen, durch Engel, ließ er erst wann geschehen, vollziehen? Als er sein Volk Israel wieder beginnt zurückzuführen nach seiner Verheißung. Stimmt? Um Israels willen. Damit die Schrift überhaupt erfüllt werden kann, muss das alles so sein. Gegenüber Israel und den Nationen. Was wollte ich noch abschließend sagen? Das, was da Gabriel dem Daniel erklärt, Weltreiche auf der Erde, horizontal, nebeneinander liegen, Haupt von Gold bis Füße, Vermischung zwischen Eisen und Ton, dann, ist nur der Schatten, ja, wo finden wir denn das Standbild selbst, das den Schatten wirft? Das sind die kosmischen Weltreiche im Weltall. Haupt von Gold, Gold. Dann kommt Silber. Wie ist die Wertlage von oben nach unten? Immer abnehmend, nicht? Gold, Silber, Erz, Eisen. Diese vier sind alles Metalle. Und der Mensch wird nie mit Metall verglichen in der Schrift. Das sind immer die Starken, die Engel, die Geister. Sind sie im Weltall aufgestellt?
am Thron Gottes Gold. Hat Satan Zutritt bis zum Thron Gottes? Um die Brüder zu verklagen. Ne? So weiter. Aha. Er war einmal geschaffen als schirmender Cherub im Allerheiligsten Gottes aufgestellt. Lesen wir. Also, du bist das Haupt von Gold. Könnte Nebukadnezar auf der Erde so ein Schattenriss von Satan sein? Habe nicht ich das alles? Nicht? Und so weiter. Wer ist der Gott? Nicht? Der ist nicht. Im Gegenteil, ich erstelle ein Bild und jeder muss das Bild anbeten, um mir die Ehre zu geben. Nicht? So. Haben wir es ja. Im Modell, in der Modellvorführung. Gold, Silber, Erz, Eisen. Das sind die Engelheere, die die Erde direkt umlagern. So. Ja. Jetzt taucht ein Material auf, das genau das Gegenteil von Metall ist. Weder Gold, noch Silber, noch Erz, noch Eisen, nämlich Töpferton. Was ist der Mensch? Töpferton. Jetzt Achtung, damit schließe ich. Gewaltige Orientierung. Wir haben uns doch immer wieder gefragt, worin könnte die verborgene Bedeutung bestehen, diese Vermischung zwischen Eisen und Ton? Da gibt es verschiedene Auslegungen, die nicht falsch sein müssen, aber ich habe keine Ruhe gehabt. Jetzt habe ich Ruhe in der Hinsicht. Da lesen wir in Daniel 2 Erklärung. Jetzt Achtung. Sie, die Eisernen, werden sich mit den Samen der Menschen vermischen. Also sind die Eisernen gar keine Menschen, sondern Geistwesen. War das früher auch schon einmal der Fall? Zum Beispiel in den Tagen Noahs. Jesus sagt, wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Menschensohns. Sehen wir, ganz gewaltig. So. Bitte?
Im Schatten die Weisheit.
Und so weiter und so weiter. Ich muss das noch schnell wiedergeben, was die Schwester da schnell mir zugeworfen hat. Im Schatten, sagt die Weisheit Gottes durch Salomo, ist die Weisheit Gottes verborgen. Im Schatten. Merken wir etwas, stimmt so langsam. Das ist nur eine kleine Möglichkeit. Nun aber für uns getröstet, indem wir ein Wort Jesu wieder in Erinnerung uns schenken. Siehe, ich habe euch alle diese kommenden Dinge und Personen zuvor verkündigt, für uns Jahrtausende zuvor. Denn der Geist Jesu Christi war ja auch schon in den Propheten. Zuvor verkündigt auf das, wenn sie gesehen, ihr euch erinnert, ihr wisset, dass ich es bin, der alle diese Dinge euch längst zuvor verkündigt hat. Und wenn sie zu laufen beginnen, habt ihr die Verheißung, dass jetzt bis heute versiegelte und verschlossene Gottes Worte entsiegelt und geöffnet, Verständnis geöffnet werden. Soweit, Daniel 12. Zu dieser Stellung, göttliche Orientierung empfangen zu können von Jerusalem. Jerusalem aus dürfen wir als zum Leibe des Christus gehörende Glieder uns noch erinnern lassen, dass der Apostel Paulus uns sagt, unsere Mutter ist nicht das Jerusalem, das drunten ist, sondern das Jerusalem, das droben ist. Und zwar nicht in den Himmel, das himmlische Jerusalem, noch zu wenig, wo Christus ist, zur Rechten Gottes, über allen Himmeln, außerhalb dieser endlichen Schöpfung, in der wirklichen göttlichen Unendlichkeit. Und dieses Jerusalem, das drohend ist? Ist das Jerusalem ohne Anfang und ohne Ende? In Gott, in Christo, die wahrhaftige Stadt des Friedens. Und wenn wir diese Glaubensstellung dazu noch beziehen dürfen, dazu sind wir durch die Gnade Gottes befähigt, dann haben wir den wahrhaftigen Standpunkt, von wo aus alles richtig beurteilt und geschaut werden kann. Aus dem Frieden und der Ruhe Gottes heraus. Dann können wir sogar von da aus zurückblicken auf Dinge und Geschehnisse, die erst jetzt dann kommen. Haben wir verstanden, was ich gesagt habe?
Ja.
Ich bin nicht ganz sicher. Nun, Osten, Westen. Abendland, Morgenland. Gewaltige Begriffe, sobald sie gefüllt sind mit göttlichen Werten. Eigenartig, eine einfache Aussage des Apostels Paulus. Er spricht einmal von einem Erstling aus Asien. Ein andermal spricht er von einem Erstling aus Achaia. Also unser Asien heute ist das da. Das Asien des Neuen Testamentes ist hier von Kleinasien nur das kurze kleine Gebiet hier. Da sind die sieben Gemeinden alle vorhanden gewesen. Und Patmos, die Insel der Offenbarung, wo Johannes die Gesichte bekommen hat, liegt genau gegenüber von Ephesus, also alles an diesem Punkt. Wir sehen ja von weitem mindestens das Mittelmeer. Nicht? Und das hier die Küste von Israel ist mit Jerusalem, die heutige Türkei. Und nur gerade das, was hier diese schwarze Spitze bedeckt, ist die römische Provinz Asien von damals. Das sind die sieben Gemeinden. Ein Erstling von Asien, der lebte hier. Ein Erstling von Achaia aber hier. So. Jetzt stelle ich die Frage, wer von uns hat das kleine Plänchen hier mal angesehen? Ah. Gut. Da haben wir eine größere Skizze, wo die sieben Gemeinden aufgezeichnet sind. Mit Kreta unten, nicht als Orientierungswort. Kleinasien. So. Da sehen wir, dass die sieben Gemeinden tatsächlich wie ein Siebengestirn angeordnet sind. Die Insel Patmos mit Johannes und genau gegenüber, und zwar in nordöstlicher Richtung, Ephesus und die sieben Gemeinden. Dann haben wir auf der Skizze nebenan ganz Asien vor uns, Europa und Afrika. Und eigenartig, dieser Winkel, den die sieben Gemeinden bilden, mit der Mittelachse von Patmos, weist in dieser nordöstlichen Richtung. Und die Schenkel dieses Dreieckes, der eine so und der andere so. Also das ganze heutige Asien ist in dieser Darstellung, schreibe den sieben Gemeinden von damals, die in Asien nur hier waren. Nicht? hat der Geist Gottes schon gewusst, dass was hier anvisiert wird durch die sieben kleinen Gemeinden da, zur Zeit des Endes, also heute in unseren Jahrzehnten, was da Asien heißen wird. Sehr. Einfache Tatsache, wieder war diese Darstellung von Offenbarung 1 zum Beispiel, ich schreibe den sieben Gemeinden, die in Asien sind, eine kleine Modellvorführung von dem, was heute Asien bedeutet. Gilt zum Beispiel von diesem großen Asien heute auch, dass gelegentlich gelten könnte, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron Satans ist. Ja, große Drangsal erleidest. Ja. Und jetzt kommt die Eigenartigkeit. Dieser Schenkel hier scheidet nicht nur, oder die beiden Schenkel haben nicht nur das große heutige Asien anvisiert, Blickrichtung des Johannes von seiner Patmosstellung aus, ganz Asien hat er schon vor sich, das heutige. Ja, und was ist denn hier? Ja, das Abendland. Eigenartig. So einfach sind die Dinge da, die Gott, deren Gott sich bedient, und sind gewaltige Ordnungen. Und zwar eigenartig noch. Paulus arbeitet hier auf seinen Apostel, Missionsreisen. Jetzt hat er sich entschlossen, das Evangelium noch bis Asien zu bringen, in Asien zu verkündigen. Das heißt, also damals nur hier. Ne? Und Bithynien gerade daneben, auch in der heutigen Türkei. Was lesen wir zu unserem Erstaunen? Da wird es in der Geist Gottes, das Evangelium in Asien zu verkündigen, dort. Und der Geist Jesu Christi, das Evangelium in Bithynien zu verkündigen. Warum? Ein Gesicht, komm herüber und hilf wem? Achaja, Griechenland, Mazedonien. Was ist das? Der Ansatz für den ganzen Westen. Griechenland. Griechisches Weltreich, haben wir gehört. Erstes Weltreich westlich von Israel. Das griechische Weltreich, Alexander des Großen. Der Westen. Eines Tages später gestattet dann der Geist dem Paulus in Asien, in Ephesus, das Evangelium zu verkündigen. 3 Jahre arbeitet er dort in der Schule des Tyrannus. Und die sieben Gemeinden, von, er schreibt ja auch etwas von der letzten der sieben Gemeinden, Laodicea, dass man diesen Brief allen Gemeinden vorlesen soll, auch den Laodicea, das ist nur eine Bemerkung, dass also Paulus die alle kannte, die Gemeinden. Jetzt sonderbarerweise kommt er auf der letzten Missionsreise zurück nach Jerusalem und jetzt lesen wir, er verzichtet die Gemeinde Ephesus und die in Asien auf der Rückreise zu besuchen, um nicht in Asien Zeit zu verlieren. Das wäre verlorene Zeit, wenn er da in Asien sich nochmal aufhalten würde, um zum Rechten zu sehen. Er ist ja gerade auf, fährt ja vorbei. Lässt die Ältesten von Ephesus an die Hafenstadt von Ephesus kommen. Und fährt dann direkt weiter. Eigenartig. Also nicht in Asien zuerst. Und nachdem er in Asien war, wäre es verlorene Zeit gewesen, wenn er sich noch einmal persönlich um die Gemeinden in Asien aufgehalten hätte oder gekümmert hätte. Letztes Wort in Bezug auf den Begriff Asien, das Paulus seinem echten Sohn Timotheus zu schreiben hat unter Tränen,
Jetzt kommt das Ergebnis und die Antwort auf die Frage, warum diese Dinge sonderbar mit Asien. Dass da gewährt wird, dass das Evangelium in Asien verkündet wird und dann versäumte Zeit, wenn er noch einmal in Asien vorsprechen würde. Nochmal die Frage, verstehen so alle, wenn ich hier spreche? Soll ich lauter sprechen? Ist besser? Gut. Antwort. Du weißt dieses, mein echtes Kind im Glauben, Timotheus, dass alle, die in Asien sind, damals hier, sich von mir abgewandt haben. Das heißt nicht, dass die vom Glauben an Jesus Christus sich abgewandt haben. Was heißt das? Sie haben sich alle von mir, das heißt von dem Evangelium der Gnade ohne Gesetz, das Gott mir anvertraut hat, unter den Nationen zu verkündigen, ohne Gesetz und ohne Werke, allein durch den Glauben und die Gnade Gottes, von diesem Evangelium der Gnade Gottes, ohne Werke und ohne Gesetz, haben die nicht mehr mitgemacht, sich abgewandt. Ich erinnere nur schnell an den eigenartigen Auftritt zwischen Petrus und Paulus in Antiochien. Was ist da passiert? Petrus, der hat ja von Gott schon in Lydda, in Joppe, das Erlebnis gehabt mit dem Leintuch und den unreinen Tieren da, nicht? Auch Petrus schlachtet und isst, keineswegs, kommt gar nichts in Frage, haben noch nie was Unreines gegessen. Dreimal muss ihm Gott sagen, was ich gereinigt habe, Petrus, achte du nicht für unrein. Also da hat Gott ihn schon kräftig in die Schule genommen und nur aufgrund dieses Eingriffes Gottes fand er dann die Kraft zum Gehorsam, zum Schrecken der anderen 11 Apostel, was zu tun? In das Haus eines unbeschnittenen Heiden namens Hauptmann Cornelius zu gehen und dort das Evangelium zu verkündigen. Das war streng verboten. Jetzt begreifen wir dieser Petrus nun, der ja in Bezug auf die Briefe des Apostels Paulus schreibt, ja, nachdem Paulus ihn zurechtgewiesen hat in Antiochien, und zwar ganz kräftig. Unser geliebter Bruder Paulus, wie er in seinen Briefen schreibt, etliche die Dinge, die Paulus bezeugt, missbrauchen und verdrehen. Und schreibt dann ergänzend, was uns, wie auch unser geliebter Bruder Paulus schreibt in seinen Briefen, von in welchen etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Wer schreibt das?
Petrus.
War Petrus schwer vom Begriff?
Nein.
Den Geist danach, er spricht nicht. Ne? Verstehen wir das etwas? Liegt da ein Unterschied vor? Jetzt frage ich, in welcher Himmelsrichtung geografisch hat denn der Geist Gottes, hat Gott selbst, Jesus Christus, den Apostel Paulus überhaupt nur wirken lassen? Jerusalem. Hat er ihn nach Osten geschickt?
Nein.
Hat er ihn nach Norden geschickt? Nach Süden geschickt? Nur nach Westen. Nur Richtung Abendland. Griechenland. Rom, also bitte nur in die zwei geografischen Gebiete der Weltreise, die westlich von Jerusalem lagen. Bitte. Griechenland, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns, und nach Rom. So. Dann hat er noch im Sinn was? Über Rom nach Spanien zu reisen. Durchaus denkbar. Also nur in welcher Richtung? Nach Westen. Genau in der Richtung, zu welchem Stamm gehört Paulus? Der 12 Stämme.
Benjamin.
Genau wie sein Stamm Benjamin in der göttlich geordneten Lagerordnung in der Wüste, war der Stamm Benjamin nach Westen geladen.
dich zu machen. Das sind Ordnungen Gottes. Eigenartig. Nur nach Westen. Sehen wir? Genau. Also, ich will noch schnell bekennen, als ich das Thema las für diese Konferenz, Abendland vor dem Scheideweg oder am Scheideweg, wisst ihr, was ich da zuerst gedacht habe? Ja, was soll ich überhaupt mit einem solchen Thema machen? Ja. Ich selber bin schon längst beschämt, und ich habe das gemerkt, wie gewaltig diese Gottesordnungen und auch in Bezug auf geografische Richtungen und Ländereien göttliche Ordnungen vorliegen. Noch einmal von hier aus die Anvisierung von ganz Asien und genau diese Richtung, da liegt ja Moskau und Petersburg, so, genau. Das ist Osten, Aufgang. Und das ist Westen, Untergang. Ich repetiere jetzt nur noch einmal schnell, nehme ich meine entsprechende Notiz zur Hand. Wir seien jetzt, meinetwegen, allein lieber nicht in einem Raumstation, aber hier Zuschauer des Ablaufs der Weltgeschichte von Osten nach Westen, haben wir gesehen. Osten ist Form und bedeutet der Zeit nach Vorzeit. Alles, was Gott angefangen hat zu tun, sowohl von der Schöpfung her, angefangen hat mit Weltreisen laufen zu lassen von Osten nach Westen. Das sind die ersten Formen, nicht? In einem Zug von Westen nach Osten sind die im Osten, der bewegt sich so, wie die Erde sich auch von Westen nach Osten dreht, deshalb gehen die Sterne von Osten nach Westen. Also, bitte sich jetzt nicht verwirren lassen. So. Alles, was östlich liegt, waren die ersten, die sind zeitlich vorn am Anfang der Geschehnisse. Vorn aber bedeutet eigenartig im Hebräischen gleichzeitig das gleiche Wort. Das heißt Kedem, das hebräische Wort, bedeutet vorn, bedeutet Osten, bedeutet Vorzeit, bedeutet Anfang, die früheren, die ersten und jetzt aber gleichzeitig, naja, was zeitlich ganz fromm ist im Anfang, gehört heute der Vergangenheit an. Ne? Und das, was hinten ist, das hebräische Wort heißt Acha, ist gleichzeitig hinten, oder da die Nachkommen, die Kommenden, das Ende der Zeit und denen, die ganz am Ende im Westen sind, das hebräische Wort, ist wieder das gleiche Wort für Zukunft. Denen gehört im Westen die Zukunft und sie sind in dieser Marschordnung, die Hintersten sind für die Zuschauer hier die Letzten. Denn die Letzten in dieser Parade sind die Hintersten, nicht? Aber das sind die Kommenden und denen gehört die Zukunft, was jetzt die Geschehnisse an einem bestimmten Punkt betrifft. Nicht? Ganz gewaltig. Dann haben wir gelernt, dass was Babel war im Osten, Medien und Persien, dann Griechenland, dann Rom, dass das im alten Erdkreis sich in der nördlichen Erdhälfte alles bewegt. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation, schon mit der römischen Provinz England, jenseits schon des Kanals, andeutend, dass diese Nationen und Sprachen, romanische nach Südamerika und germanische nach Nordamerika, sich abgelegt haben, also Ableger. Und so haben wir noch gesehen, jetzt geht es hier über die Wasser und die, das Meer und die großen Wasser bedeuten Nationen. Während diesen sind gleichsam die 2000 Jahre, wo Gott aus dem Meer der Nationen die Gemeinde Jesu Christi gesammelt hat. Und jetzt, wo wieder Land in sich tritt, ist Israel da. Und zwar so, dass jetzt die Hintersten im äußersten Westen, in der nördlichen Zone, unzweifelhaft USA. Dazwischen lag nun England, westlichste Provinz, und diese westliche Provinz des damaligen römischen Weltreiches hat Gott auserwählt, ihnen fast für 1000 Jahre lang immer vermehrte Weltherrschaft zuzuteilen. Merken wir, je weiter es westlich geht, umso gewaltiger sind die entsprechenden Weltreiche in globaler Richtung mit Vollmachten versehen. Und jetzt ganz kurz, und da die Engländer fähig gewesen wären, von Gott begnadet waren, zu diesen guten Zeiten noch 1914 und 47, den Staat Israel zu schaffen, anstatt das zu tun, haben sie einmal versagt und das zweite Mal Untreue geübt. Gott, der das voraus erforschend alles schon gekannt hat, hat dafür gesorgt, dass da ein Ableger ist im äußersten Westen, also ganz im Untergang, ganz hinten, aber denen gehört die Zukunft und das sind die Kommenden. Ja. Sieht es ungefähr so aus?
Ja.
So. Ein Erstling von Asien, hier, ein Erstling von Achaia hat Gott schon getrennt. Alle, die in Asien sind, haben sich von mir, vom Evangelium der Gnade, ohne Gesetz und ohne Werke abgewandt. Und wir hier im Westen, leider weitgehend, was Kirchen und sogar Gemeinschaften betrifft, auch. Aber die Gemeinde des Leibes des Christus triumphiert in der Herrlichkeit des Evangeliums der Gnade Gottes, die einfach alles schenkt, ohne Bedingung.
Amen.
Ja, Halleluja. Wenn es nicht so wäre, dann stünde ich nicht hier vorn. Wenn es nicht eine Gnade gäbe, die einfach alles schenkt, stehe ich da richtig? Wie lesen wir denn? Sollte er, Gott, uns in ihm, Christo, nicht alles
schenken?
Das betone ich zuerst einmal, alles schenken. Stimmt. Jawohl. Halleluja. Das betone ich, sollte er uns in ihm nicht alles schenken. So. Ich wiederhole. Ich habe gemerkt, dass meine Frau einen geheimen Wunsch hat, aber sie getraut sich nicht, den mir zu sagen, weil die Sache viel zu kostspielig ist. Jetzt habe ich beschlossen, das Geschenk bekommt sie an Weihnachten. Jetzt Achtung. Ich übergebe ihr das Geschenk, sie strahlt, siehst du, sie strahlt, und jetzt sage ich, hier, das, was du dir längst ersehnt hast, schenke ich dir, aber selbstverständlich nur unter der Bedingung. Warum lachst du jetzt? Ist dann nur noch ein Geschenk? Bravo. Aha. Das Evangelium des Reiches kennt Gnade und Gesetz und Werke. Schreibt Jakobus so? Schreibt Jakobus so? Wir, Jakobus, urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und Paulus? Wir urteilen, dass ein Mensch allein aus Glauben ohne Werke gerechtfertigt wird. Wer hat jetzt recht? Beide. Wem schreibt denn Jakobus?
den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, auch wenn die gläubig werden, sind sie eiferer für das Gesetz. Steht so geschrieben. Das waren sogar die 12 Apostel. Zehntausende der Juden in Jerusalem, glaubend an den Herrn Jesus, wird dem armen Apostel Paulus bekannt gegeben, als er zum letzten Mal nach Jerusalem gekommen ist. Und alle sind eiserer für das Gesetz. Und von dir hören wir, dass du unter den Nationen wieder Mose und wieder das Gesetz redest. Du sagst zum Beispiel, wer sich beschneiden lässt, ist aus der Gnade gefallen. Haben wir schriftlich. Stimmt das? Stimmt das? Ja. Merken wir, das war doch für das Ohr eines gläubigen, christusgläubigen Juden, der jetzt meinte, jetzt kann ich aber das Gesetz halten, nicht? Weil ich jetzt den Messias kenne und die Kraft habe. Katastrophen vor Gott. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Aber merken wir, nicht in Asien, Paulus, wäre verlorene Zeit. Ne? Mindestens zu früh das erste Mal und nachher, um nicht Zeit zu verlieren. Bitte, in Asien. Und was macht jetzt Gott? Nein, jetzt muss ich noch die Situation schnell bezeugen. Petrus, der von allen der Zwölf, derjenige war, der den Apostel Paulus am besten verstanden hat. Der wagte jetzt eines Tages nach Antiochien zu kommen und was zu tun. Mit seinen Genossen, die ihn begleitet haben, sich sogar Gemeinschaft an den Tisch der Heiden, Christen aus den Nationen, zu setzen und mit ihnen zu essen, Tischgemeinschaft zu pflegen. War das vor Gott richtig? Jawohl. Was passiert? Jetzt haben wir es. Jetzt kommen, sieht der Petrus, von Weitem kommt eine Gruppe, Brüder von Jerusalem, von Jakobus, Owe, kommt schnell weg, schnell weg. Das können ja die nicht ertragen, uns in Tischgemeinschaft mit den Christen aus den Nationen zu sehen. Also, die verschwinden da, kommt von der Tischgemeinschaft, sondern sich ab, unterdessen kommen die Brüder. Zum Glück ist Paulus dabei und sagt, du Petrus, durch dein Benehmen und durch deine Heuchelei hast du nicht nur selbst geheuchelt, sondern hast auch deine Mitgenossen, wen auch Barnabas, zur Heuchelei verleitet. Wer sagt das wen? Paulus dem Petrus. Und sagt ihm, du Petrus, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, einfach mir nicht hier nicht wieder aufbauen, nämlich, was hat Petrus jetzt abgebrochen? Ne? Die Zwischenwand, ne? Zwischen Heiden, Unbeschnittenen und Beschnittenen, zwischen Juden und Griechen, hat er jetzt abgebrochen durch die Tischgemeinschaft. Wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, nicht? Durch sein Wegtritt hat er das wieder aufgebaut, ne? Dann stelle ich mich selbst als Übertreter dar, Petrus. Also merken wir, bestehen da gottgegebene Differenzen in den Ordnungen eines Evangeliums für Israel, das eben vom Gesetz herkommt, und einer anderen Ordnung von Auserwählten, die von den Nationen herkommen, aus der Gottesferne kommen, die ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt waren. Können Gott einfach in seiner Gnade begegnen. Ohne jede Forderung, ihnen alles schenkt. So. Aha. Und noch einmal hier, das Ganze gewaltig angedeutet, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. So. Erster, ja. Wie werden diese sieben Gemeinden verglichen mit was? Mit sieben goldenen Leuchtern, nicht? Und über jedem goldenen Leuchter sieht Johannes was? Einen Stern. Ne? Sieben Sterne, und die Auslegung an ihn heißt, die Sterne, die du sahst über dem goldenen Leuchter, sind Engel. Und an wen geht die jeweilige Adresse dieser sieben Gemeinden in Asien? Nicht an einen Menschen, sondern dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe. Natürlich hatte Ephesus auch Ältesten, Gemeindevorsteher. Aber was sagt die Schrift? Sind sie, die Engel, nicht allzumal dienstbare Geister, nicht Menschen, Geister. So, ja, warum? Ja, jetzt müssen wir wissen, kann ich noch kurz aussprechen, bitte prüfen, die ihr, das letzte Wort des Stephanus voll Heiligen Geistes, bevor die Steine fliegen, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt und nicht gehalten habt. Dann fliegen die Steine. Und Paulus im Galaterbrief, warum nun das Gesetz? Um der Übertretungen willen hat Gott das Gesetz auf Anordnung der Engel hin auf Israel gelegt. Ich darf jetzt nicht noch weitere Einzelheiten, die ganz gewaltig sind, hier anführen. Das Gesetz vom Sinai, das den Menschen verurteilt ohne Barmherzigkeit, kommt nicht aus dem Herzen Gottes. Das kommt aus Überlegungen heiliger Engel. Ich kann jetzt nur kurz in Worte zusammenfassen, was gewaltige Gesamtzeugnisse in unserer Bibel zusammen bezeugen. Ist das Gesetz aus Glauben? Antwort: Das Gesetz ist nicht aus Glauben. Was steht da im Park auf einem der Steine? Es ist unmöglich, was? Dass jemand oder etwas Gott gefallen kann ohne Glauben. Unmöglich. Hat Gott wohlgefallen am Gesetz vom Sinai? Achtung. Was sagt, weiß es der Herr Jesus? Kann der Herr Jesus diese Frage beantworten? Psalm 41, glaube ich, oder 40, zitiert der Schreiber vom Hebräerbrief: Du, spricht der Sohn zum Vater, in die Welt zur Erlösung kommen, hast kein Wohlgefallen an irgendeinem Opfer, das das Gesetz fordert. Du, Vater, hast kein Wohlgefallen. Noch hast du es gewollt, noch hast du diese Dinge des Gesetzes gefordert. Ja, bitte, wer denn? Ja, also, die Sache ist ganz klar.